Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde an den Telefonen, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer Bibelstunde am Telefon. Die meisten wissen die Hintergründe. Diese Bibelstunde hat in etwa den Inhalt der Bibelstunde, die jeden Mittwoch in meiner Gemeinde in Meckenheim in der Pfalz, in der Sandgasse 31, gehalten werden wird. Normalerweise haben wir in den Bibelstunden einen fortlaufenden Text in einem biblischen Buch, aber wir haben uns vor 3-4 Wochen entschieden, jetzt einmal einen Lehrgang über die Grundlagen unseres Glaubens zu machen. Und die Inhalte dieses Lehrgangs, die würden wir jetzt auch in den Bibelstunden weitergeben. Und es ist, obwohl das eigentlich ein solcher Lehrgang ist, trotz allem eine Bibelstunde. Denn alles, was hier besprochen wird, ist ganz und gar an der Bibel orientiert. Für die, die die ersten Seminare nicht miterlebt haben, einmal grob den Inhalt. Die erste Lektion, da ging es um die Bibel. Was sagt die Bibel über die Bibel? Die Bibel ist Gottes Wort. Wo kann ich etwas herwissen? Über Gott? Nur aus seinem Wort. Deswegen war das die erste Lektion, weil all die geistlichen Dinge nur einen Hintergrund haben können. Was sagt uns Gottes Wort? Das zweite Thema, das war das Wesentlichste. Und zwar, wer ist Gott? Wir sahen das, wie unser dreieiniger Gott ist, welche Macht, welche Größe, welche Liebe. Das dritte Thema in der vergangenen Woche war dann, was ist der Mensch? Und wer das zweite und das dritte Thema im Hinterkopf hatte, der sah diesen großen Unterschied zwischen dem heutigen Menschen und Gott. Obwohl der Mensch nach Gottes Bild gemacht ist, hat der Mensch sich doch sehr weit von ihm wegentwickelt. Das größte Verhängnis ist der Tod des Menschen. Hier setzen wir heute wieder ein. Heute geht es um die Frage, was ist Sünde? Was sagt uns die Bibel über die Sünde? Mit dieser Frage wollen wir uns von der Heiligen Schrift her beschäftigen. Weil wir ja eine echte Bibelstunde haben, haben wir auch untereinander Gemeinschaft. Jeder von euch, die heute an den Telefonen sind, hört dasselbe Wort. Wenn wir beten, beten wir mit den gleichen Worten. Und wenn wir singen, singen wir die gleichen Lieder. Es ist nicht ganz so einfach, aus mehreren Liederbüchern Lieder zu finden, die sich in der gleichen Reihenfolge wieder in anderen Liederbüchern wiederfinden. Ich versuche es trotzdem immer wieder, zu dem Thema passende Lieder zu finden. Und ich möchte euch das nahelegen, singt zu Hause mit. Singt zu Hause mit, das ist auch ein Stück Gemeinschaft mit den anderen, die an den Telefonen sich vom Herrn stärken lassen wollen. Noch eine Einladung, sollte jemand es einmal möglich machen können, ist er mittwochs um 19 Uhr immer in meiner Gemeinde in Meckenheim in der Pfalz, in der Sandgasse 31, herzlich willkommen und er kann dort eine solche Bibelstunde vor Ort miterleben. Aber die Bibelstunde, die ihr in eurer Gemeinde habt, die ist wichtiger. Dort kennt ihr die Geschwister und deswegen, ich möchte niemanden irgendwie abziehen. Wichtig ist, dass ihr euch selbst immer wieder zum Herrn und unter sein Wort geführt wisst. Ich empfehle euch, euer Liederbuch dazu zu nehmen. Ich sage die jeweiligen Liederzahlen an, wenn wir gemeinsam singen können. Und zwar benutzen wir den geistlichen Liederschatz, das Liederbuch, das in den Brüdergemeinden benutzt wird. Und wir benutzen das Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften üblich ist. Viele der Lieder finden sich aber auch in anderen Liederbüchern. Und mancher von euch kennt sicherlich diese Glaubenslieder auch auswendig. Deswegen singt froh mit das, was hier an Evangelium im Lied weitergegeben wird. Nun wollen wir mit dem dritten Thema anfangen, wieder ein ganz wesentliches Thema. Es geht um die Frage der Sünde. Die Heilige Schrift sagt viel über dieses schreckliche Problem, das im Leben der Menschen immer wieder vorkommt. Das in meinem Leben, solange ich zurückdenken kann, irgendwo eine Rolle gespielt hat. Bereits als kleines Kind und nun heute als Mensch, der bereits weiße Haare hat. Es ist empfehlenswert, wenn ihr euch auch eine Bibel dazu nehmt, denn nur das Hören am Telefon, da können die Gedanken schnell zur Seite treten. Aber wenn ihr die Bibel mit aufschlagt, dann seid ihr viel mehr dabei und könnt euch dadurch auch innerlich stärken. Nun lasst uns diese Bibelstunde beginnen im Namen des einzigen Gottes, des wahren Gottes, den es gibt, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als erstes singen wir ein Lied, wo das Problem der Sünde durchaus eine Rolle spielt. Und zwar das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Es steht im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 405 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 594.
Allein, sein Wort ist mein Leiter.
Ja, liebe Geschwister, so kann ein Mensch Zeugnis geben, der den Herrn kennengelernt hat. Mir ist wohl in dem Herrn. Und warum? Weil die große Last, die ich einst tragen musste, die Last meiner Sünden, unser Herr getragen hat. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, es ist wunderbar, dass wir nicht belastet mit unserer Sünde und Schuld durchs Leben gehen müssen, sondern dass du am Kreuz von Golgatha die Strafe für unsere Sünde auf dich genommen hast. Ja, noch mehr, dass du uns unsere Sünde von unserem Herzen und Gewissen heruntergenommen hast, damit wir jetzt froh und frei leben können. Hab Dank, dass wir sagen können, mir ist wohl in dem Herrn, weil du, unser gütiger und lieber Herr, das auf dich genommen hast, was wir verschuldet haben. Uns geht es gut durch dich. Hab herzlich Dank dafür. Amen. Als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, da hatte ich mich oftmals informiert, gab es denn in meiner Heimatstadt irgendeinen wirklich gläubigen Menschen von Bedeutung? Irgendwann stieß ich dann drauf, dass es den Dichter Novalis gegeben hat, der, soweit man das übersieht, wirklich ein Glaubensmensch war. Aber dann gab es noch einen Pfarrer, Erdmann Neumeister. Dieser Erdmann Neumeister hat eine ähnliche Erfahrung wie ich gemacht. Er hat gemerkt, dass er ein Sünder ist. Und er hat Jesus gefunden. Und er hat dies in dem wunderbaren Lied zusammengefasst. Jesus nimmt die Sünder an. Dieses Lied wollen wir jetzt singen. Es steht im geistlichen Liederschatz an der Nummer 408 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 324. Im geistlichen Liederschatz alle vier Verse. Im Gemeinschaftsliederbuch stehen ein paar Verse mehr. Wir singen die ersten drei und die letzte Strophe. Das ist ein Zeugnis über das, was wir mit Christus erleben durften.
Jesus nimmt die Sünde an, sagt doch dieses Trostwort an. Den Trost stellen.
Liebe Geschwister, das Wort Sünde wird in der Heiligen Schrift immer wieder erwähnt. Alles, was wir über Sünde und über das Aufkommen der Sünde, über die Wirkung der Sünde und über die Erlösung der Sünde wissen sollten und könnten, können wir in der Schrift lesen. Aber was ist das eigentlich, Sünde? Wir sprechen ja die deutsche Sprache. In der Sprache haben sich immer wieder einmal neue Worte entwickelt. Unser Wort Sünde kommt in der altdeutschen Sprache von einem Wort, das heißt Sund. Ein Sund ist ein Wasserarm, der zwei Landteile voneinander trennt. In dem Namen der Stadt Stralsund, wo solch ein Wasserarm existiert, ist das aufgenommen. Wenn man noch weiter in den Norden hochgeht, ins Skandinavische, dann kommt das immer wieder auf. Was kann man da entnehmen? Das Wort Sünde hat seinen Ursprung in einer Trennung. Aber in welcher Trennung? Wir hatten das vorletzte Mal uns mit Gott beschäftigt. Ein wesentliches Merkmal Gottes ist, Gott ist die Liebe. Im ersten Johannesbrief wird er mehr als einmal so beschrieben. Aber Gott ist auch heilig. Heilig heißt, bei ihm gibt es nichts, was irgendwie böse, schlecht oder sündig wäre. Ganz und gar heilig. Und wie sind wir Menschen? Der Apostel Paulus muss im Römerbrief es so feststellen. Er sieht auf alle Menschen und sagt, sie sind allzumal Sünder und mangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Eigentlich sollten wir ja einen Ruhm bei Gott haben. Was sollte unser Ruhm sein? Unser Ruhm sollte sein, dass wir Abbilder Gottes sind. Wenn dich jemand sieht und wenn mich jemand sieht, dann müsste er sich, wenn wir so geblieben wären, wie Gott uns ursprünglich gewollt hat, müssten wir Abbilder Gottes sein. Wenn ich die Straße lang gehe und mich ein Bekannter sieht und er steht neben seiner Frau oder neben seinem Kind und sagt, seht mal, da kommt der liebe Gott. Aber das wird kaum einer sagen. Denn da gibt es so viel Böses und so viel Falsches, was unser Bild entstellt hat. Wir wollen uns von der Schrift her zeigen lassen, wo kommt die Sünde her? Wie wirkt sie sich aus? Was sind ihre Folgen? Und wo gibt es eine Erlösung? In der nächsten Lektion werden wir dann näher betrachten noch, wie diese Erlösung sich im Einzelnen auswirken kann, wie man sie annimmt. Aber das ist heute nicht das Thema. Heute zuerst das erste Thema, Sünde. Wie kam es zur ersten Sünde? Wenn Sie sich mit dieser Frage beschäftigen wollen, dann lesen Sie einmal das ganze dritte Kapitel im ersten Mosebuch. Dort wird berichtet, wie auf die Menschen die Versuchung zukam. Satan hatte sich verkörpert in eine Schlange. Und er hat sich an Eva herangemacht, die naiv war. Er hat ihr Flausen in den Kopf gesetzt. Er hat ihren Blick auf einen Baum gelenkt, von dem Gott gesagt hat, man soll von den Früchten nicht essen. Und Gott hatte ja auch gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst, noch am gleichen Tag. Und die Schlange, in der Teufel sich verkörpert hatte, sagt zu ihr, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und so haben sich die Menschen verführen lassen. Und dann brach das ganze Verhängnis ein. Es kam nämlich sofort der innere Tod zu den Menschen. Zuerst war die Liebe zwischen Adam und Eva erkaltet. Misstrauen prägte sie beide. Dann kam die Angst vor Gott. Er hatte sie ja gewarnt. Und sie versteckten sich vor ihm. Und dann hörten sie ihr Urteil. Und das Urteil war furchtbar. Eva wurde gesagt, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Du wirst Sehnsucht nach ihm haben. Er aber wird dein Herr sein. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Dem Mann wurde gesagt, mit Mühe wirst du dich nähren. Der Acker wird dir Dornen und Disteln bringen.
bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Ein dramatisches Kapitel. Wenn ihr etwas vom Ursprung der Sünde in der Menschheit wissen wollt, beschäftigt euch nicht mit Kriminalfilmen, mit irgendwelchen menschlichen Romanen, sondern lest in der Bibel, da seht ihr genug darüber. Wir wollen jetzt diese wichtige Thematik, die für unser Glaubensleben äußerst wichtig ist, nach einigen Gesichtspunkten ansehen. Zuerst einmal ganz allgemein das Thema Sünde und ihre Sühnung, also wie die Sünde aus der Welt kommen kann, wird in der Bibel oft berührt. Da wollen wir so einige Punkte aus der Schrift uns ansehen. Zweitens, die Bibel beschreibt die Sünde. Wie beschreibt sie sie? Dann wollen wir sehen, was die Bibel über den Ursprung der Sünde uns erklärt. Dann wollen wir viertens sehen, welche Folgen die Sünde ursprünglich hatte und bis heute hat. Danach ein Stückchen die Strafe, die wir Menschen für die Sünde verdient haben. Aber zum Schluss ein lichter Ausblick auf die Zukunft. Die Erlösung von der Sünde. Wir wollen uns an dieses Thema wagen. Und ich bitte euch, das ernst zu nehmen, was die Bibel zu diesem wichtigen Thema sagt. Denn dieser Sund, diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen, zwischen Gott und dir, zwischen mir und Gott, die muss überwunden werden. Aber dazu muss ich wissen, was diese Trennung ausmacht. Das Thema Sünde und ihre Sühnung wird in der Bibel oftmals erwähnt. Aber die Menschen beschäftigen sich wenig mit der Heiligen Schrift. Sie benutzen das Wort Sünde. Manchmal wird so getan, als wüssten die Menschen heute nicht, was Sünde ist. Das ist Unsinn. Das Wort Sünde kommt immer wieder mal vor. Aber was machen unsere Mitmenschen aus dem Wort Sünde? Die einen verharmlosen den Begriff der Sünde. Und die anderen machen die Sünde so groß, dass man gar nicht rankommt. In jedem Fall versucht man, Sünde und die Berührung mit der Sünde und die Folgen der Sünde sich so weit wie möglich vom Leib und von der Seele zu halten. Eine Methode, die Verharmlosung der Sünde. Da werden Dinge als Sünden bezeichnet, über die die meisten nur schmunzeln. Sie haben oftmals ein bisschen was mit Sünde zu tun, aber nicht so viel. Da wird vom Verkehrssünder gesprochen. Hat jemand eine Vorfahrt geschnitten, ist irgendwo zu schnell gefahren und sagt, oh du Sünder. Nun sicher, er ist ein Sünder, er hätte sich auch an die Regeln halten können. Aber diese Dinge sind nicht das, wodurch man sofort dran denkt, dass Gott uns einmal bestrafen muss. Sie werden harmlos gemacht. Im Augenblick haben wir ja die Corona-Beschränkung. Viele sogenannte Partys gibt es nicht, die man vorher hatte. Eine schlimme Zeit im Jahr ist die Karnevalszeit. Da wird, wie viele Weltmenschen sagen, so richtig die Sau rausgelassen. Man hat irgendwelche schlüpfrigen oder dummen Lieder, die man singt oder gar gröhlt. Und in einem dieser Lieder heißt es, wir sind alles kleine Sünderlein. Da werden wir Menschen so dargestellt, als wäre das alles nichts. Schwester, Bruder, du bist nicht ein kleines Sünderlein. Du bist ein Sünder, der wert ist, verloren zu werden. Aber ich will über dich nicht den Stab brechen. Ich muss ihn über mich brechen. Ich bin ein Sünder. Vieles hat mich von Gott getrennt. Der Begriff Sünde wird aber manchmal auch so groß gemacht, dass viele sich dahinter verstecken und sagen, aber so etwas habe ich doch nie getan. Da wird von Morden gesprochen, von ganz großen Gemeinheiten, von Hinterhältigkeiten, wo viele sagen, ach, damit habe ich mich nie eingelassen. Nicht einmal in Gedanken wollte ich davon etwas wissen. Indem man die Sünde ganz klein redet, sagt man sich, das ist doch harmlos. Und indem man sie ganz groß macht, sagt man, aber mit sowas habe ich doch nichts zu tun. Die Heilige Schrift redet deutlich. Im Alten Testament steht einmal, Gott sieht vom Himmel auf die Erde herab, ob da ein Mensch klug ist und nach Gott fragt. Nein, sie sind alle abgewichen. Und der Apostel Paulus greift im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, diesen Gedanken auf. Und dort hat er geschrieben, es ist kein Unterschied zwischen den Menschen. Sie sind allzumal, allesamt Sünder und mangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben müssen. Gott, wie ich es vorhin schon sagte, vollkommen heilig und wir Menschen in Sünde geraten. Deshalb sind wir alle vor Gott schuldig. Das ist die Botschaft der Bibel. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünde. Und Menschen, die nach Gott fragten, haben das immer wieder gemerkt. Da war der Prophet Jesaja, ein Mann, durch den Gott viel zu den Menschen sagen konnte. Als er von Gott berufen wurde in seinen Prophetendienst, da durfte er einen Blick ins Heiligtum Gottes tun. Er hat Gott nicht ins Gesicht gesehen, aber er sah den Saum des Mantels Gottes. Und er sah um Gott herum Seraphine, himmlische Wesen, die nur ein Ziel haben, Gott zu preisen und zu loben. Und sie riefen sich gegenseitig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und viele sehen hinter diesem dreimal heilig eine Anbetung des Dreieinigen unseres wirklichen Herrn und Gottes. Und wie das Jesaja hört, fallen ihn seine Sünden ein. Und er schreit, wehe mir, ich vergehe. Ich muss sterben, ich muss zugrunde gehen. Denn ich habe den Herrn gesehen. Ich bin unreiner Lippen. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Ihm fielen sofort seine Lippen ein, über die viel Schuld gekommen ist, mit Worten und mit Taten. Die Bibel beschreibt uns die Sünde. Wie sieht Sünde aus? Auch hier nur einige Aspekte, die wir im Auge behalten müssen. Und davon gibt es vielleicht das eine oder andere, auch bei dir. Und das eine oder andere bei mir. Aber wisst ihr, ein weißes Tischtuch ist nur so lange sauber, bis der erste Fleck drauf ist. Und wenn es in deinem Leben nur eine einzige Sünde gäbe, du wärst nicht rein vor Gott. Nun einige Beschreibungen. Im ersten Johannesbrief, da steht der Satz, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist Unrecht. Unrecht, dafür wird manchmal auch das Wort Gesetzlosigkeit benutzt. Die Missachtung der Gebote Gottes ist Sünde. Wenn ich nur an das Gebot denke, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Was hat's da gegeben, vielleicht bei einer Erbschaft, wo du nach deinem Eindruck zu schlecht bedacht worden bist? Wo ist da der Neid aufgekommen, als du vom Ergehen eines ehemaligen Mitschülers aus der Schule hörtest? Gesetzlosigkeit. Der letzte Welttyrann, der Antichrist, wird im Neuen Testament einmal als der Gesetzlose bezeichnet. Das ist Sünde. Noch mehr. Rebellion, ein Aufstand gegen Gott, eine Revolution gegen Gott, das ist Sünde. Man hat in den letzten 100 Jahren überall die Könige von ihrem Thron gestürzt. Aber man hat auch versucht, Gott von seinem Thron zu stoßen. Nun, Gott lacht darüber. Ihn kann keiner vom Thron verstoßen. Aber Menschen rebellieren gegen ihn immer wieder. Manche das ganze Leben lang. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 2, Vers 3, heißt es, du Menschenkind, ich sende dich zu den Kindern Israels, zu dem abtrünnigen Volk, so von mir abtrünnig geworden ist. Sie samt ihren Vätern haben bis auf den heutigen Tag wider mich getan. Abtrünnig, aufsässig, wir wollen nicht, dass dieser unser Herr ist. Einer der scharfsinnigsten Atheisten war der Philosoph Nietzsche. Er hat in einem seiner Bücher geschrieben, wenn es Gott gäbe, er war ja ein Atheist durch und durch, wenn es Gott gäbe, könnte ich nicht ertragen, nicht Gott zu sein. Du möchtest an die Stelle Gottes. Das wollte einst der Satan, damit hat er später Eva verführt und sie ihren Mann. Sünde sind aber auch oft kleinere Handlungen, ungerechte Handlungen, kleine Betrügereien, kleine Lügen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt es: Alle Untugend ist Sünde, und es ist etliche Sünde nicht zum Tod. Es gibt Unterschiede zwischen Sünden, aber jede Untugend ist Sünde. Und wenn wir dann auf das ganze moralische Gebiet schauen, was es da an Schmutz und Unreinheit gibt. Das nennt die Bibel aber nicht einfach nur Schmutz und Unreinheit, das nennt sie Sünde. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3, da wird gesagt, wie Christen sein sollten. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und dass ihr meidet die Hurerei. Oh, das ist ein hartes Wort, Hurerei. Aber die Bibel benutzt es immer wieder. Sie benutzt es für Gottlosigkeit, für Götzendienst. Und sie benutzt es dafür, wenn ein Mensch seine Ehe bricht oder mit jemand anderes die Ehe bricht oder sich in irgend so eine schmutzige Geschichte einlässt. Es ist Sünde gegen Gott. Manche sagen, ich schade doch keinen damit, wenn ich mit dieser oder jener Frau schlafe. Die Hurerei ist in unserem Volk fast ein Volkssport. Rein in die Ehe zu gehen, das wird belächelt. Und in der Ehe treu zu bleiben, da wird man als ein bisschen rückständig angesehen. Unmoral an diesem Punkt ist Sünde. In 1. Samuel 12, Vers 9, da sagt der Prophet zu David, der mit einer Frau die Ehe gebrochen hat: Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du solches Übel vor seinen Augen getan hast? Uria, den Hittiter, hast du auch noch erschlagen lassen mit dem Schwert. Sein Weib hast du dir zum Weib genommen. Ihm aber hast du erwürgt mit dem Schwert der Kinder Ammons. Er hat ihn im Krieg an eine Stelle schicken lassen gegen die Ammoniter, wo er sterben musste. Wie schrecklich ist solche Sünde gewesen. Unmoral. Da kriegt die Frau durch den Ehebrecher David ein Kind. Und dann versucht David, den Mann unterzuschieben. Ich hörte mal, dass Statistiker schätzen, dass jedes 10. Kind nicht den echten Vater kennt, sondern es von der Mutter ist was vorgetäuscht worden. Wie viel Hurerei in unserem Volk, von Männern und Frauen. Vor Jahrzehnten waren Frauen hier vielleicht noch ein Stück zurückhaltender. Aber seitdem die Antibabypille im Umlauf ist, hat sich das alles verändert. David hat allerdings, nachdem Gott ihm das gezeigt hat, gemerkt, dass er gesündigt hat. Und er sagt dann: Ich habe gesündigt wider den Herrn. Es war nicht einfach nur eine Sünde gegen den Mann, den er in den Tod gehetzt hat. Es war eine Sünde gegen Gott. Alles, was man ohne Glauben tut, das sagt die Bibel auch, ist Sünde. Unglaube ist Sünde. Wenn jemand meint, sein Unglaube interessiert Gott nicht, Gott soll ihn im Frieden lassen, dann irrt er sich aber gewaltig. In Römer 14, Vers 23 heißt es: Was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde. Ein Atheist lebt permanent in Sünde. Und ein Mensch, der nur nach seinen Lüsten sein Leben gestaltet, ist permanent in Sünde. Was treibt dich in deine einzelnen Dinge des Lebens? Es könnte Sünde sein. Noch mehr, nicht nur Taten sind Sünde, auch Unterlassungen. Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 17: Denn wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Vielleicht hast du schon mal irgendwo gemerkt, dass du Gutes tun solltest, aber es war dir zu lästig. Oder du wolltest einfach nicht. Es wäre dir eine zu große Belastung gewesen. Wenn du weißt, Gutes zu tun und du lässt die Finger davon, Gott hat dich darauf hingewiesen und du hast es nicht gemacht, dann ist das Sünde. Schon böse und unmoralische Gedanken sind Sünde. In der ersten großen Predigt, die Jesus hielt, in der Bergpredigt, da sagt das gleich am Anfang, Matthäus 5, Vers 28: Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Viele sogenannte Gutmenschen, die rühmen sich, dass sie zwar nicht den Buchstaben der Bibel glauben, aber sie glauben an den Gott der Bergpredigt. Aber solche Worte übersehen sie dann leicht. Geschwister, ihr habt das sicher gemerkt, irgendwo hakt's bei jedem von uns. Und dafür müssten wir bestraft werden. Wo kommt die Sünde her? In der letzten Lektion sahen wir, sie hatte ihren Ursprung in der unsichtbaren Welt. Irgendwie hat der Teufel das in sich entwickelt. Er war einst ein Engel, den Gott geschaffen hat. Er war wahrscheinlich der oberste aller Engel. Aber er war damit nicht zufrieden. Er wollte sein wie Gott. Bei Jesaja in Kapitel 14, bei Ezekiel in Kapitel 28 wird über diese Gesinnung des Teufels gesprochen. Gott hat die Sünde nicht erfunden, sondern im Herzen dieses Teufels ist sie entstanden. Und dann hat er sie in die Menschheit gebracht. Der Teufel hat sie entwickelt, die Menschen sind nur verführt worden. Das ist aber auch ein Glück. Das ist das Glück, dass wir gerettet werden können. Wir sind nicht so abgrundtief wie der Böse, wie der Teufel. Kein Mensch ist ein Teufel. Deswegen gibt es Hoffnung für uns. Aber die Verführung hat auch schreckliche Folgen gehabt. Gott hatte schon, bevor die erste Sünde einbrach, gesagt, Sünde wird den Tod bringen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 16 und 17. Dort wird gesagt, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, er hat also ein Gebot gegeben und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, im Paradies, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Gott hat gewusst, was der Mensch tun wird, und er sagt ihm, du wirst sterben. Manche sagen, was ist das für ein Gott, der die Menschen so verurteilt zur ewigen Verdammnis wegen einer Frucht. Nun, es ging nicht um die Frucht, es ging um den Glauben. Als der Teufel mit Eva redete, da sagte sie ihm, dass Gott verboten hat, von dem Baum zu essen und dass Gott auch gesagt hat, man wird sterben, wenn man davon isst. Und dann sagt der Teufel zu Eva, ihr werdet nicht sterben, sondern eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Jetzt konnte sich Eva entscheiden. Glaube ich Gott, der gesagt hat, wenn er davon esst, werdet ihr sterben? Oder glaube ich den Teufel? Und sie hat dem Teufel den Glauben geschenkt. Das ist satanisch. Und so ist die Sünde in die Menschheit gekommen. Die Menschen sind durch Verführung da hineingeraten. Und diese Verführung hatte Folgen. Schon bei den ersten Menschen hatte sie schreckliche Folgen. Wie war das? Kaum hatten sie davon gegessen. Da waren sie innerlich tot. Sie waren tot füreinander. Vorher hatten sie eine innige Liebe. Als Adam seine Frau das erste Mal sah, dann sagte er, oh, das ist Bein von meinem Bein. Er liebte sie so sehr. Und jetzt ist die Sünde gekommen. Und mit einmal geht ihn durch den Kopf, das Weib, das Gott mir zugesellt hat, die hat mich verführt. Er redet böse über sie und er denkt böse über sie. Und er macht sich Kleidung aus irgendwelchen Blättern, um sich ein Stück vor ihr zu verbergen. Die Liebe zueinander, diese innere Sehnsucht nacheinander, die war vorbei. Und die Frau, es ging ihr nicht anders. Wahrscheinlich verachtete sie ihren Mann, dieser Waschlappen, der hätte mich abhalten müssen von diesem falschen Weg. Aber er ist seiner Verantwortung nicht nachgegangen. Innerlich waren sie tot. Sie erkannten, wie nackt sie sind. Da ist nichts, was ihre Scham bedecken könnte. Sie sind so schmutzig. 1. Mose 3, Vers 7 bis 10. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da es kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Die beiden haben sich versteckt wegen ihrer Sünde. Sie hatten die innere Gemeinschaft nicht mehr zueinander. Das war die Folge der Sünde. Und jetzt kam Gott. Früher hatten sie sich gefreut, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und jetzt versteckten sie sich im Unterholz des Paradieses. Furchtbar, innerer Tod ist über die Menschen gekommen. Und die Sünde breitete sich aus. Schon in der nächsten Generation, Adam und Eva, wurden zwei Kinder geboren, zwei Söhne, Kain und Abel. Im ersten Johannesbrief im Neuen Testament, da wird etwas gesagt, wie wir nicht sein sollen. Nicht wie Kain, der von dem Argen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Kain war böse. Das Böse hat sich bei seinen Eltern so ausgewirkt, dass sie gegen Gottes Willen und gegen Gottes Wort handelten und die Frucht aßen und von daher innerlich für Gott schon tot waren. In der nächsten Generation wirkte es sich so aus, dass der eine den anderen umbrachte. Es ist erschütternd. Der erste gestorbene Mensch ist nicht an einen Unfall gestorben, nicht an einer Veränderung des Körpers, an einer Krankheit, nein, er ist von seinem eigenen Bruder umgebracht worden. Gott zeigt damit, wie abscheulich und abgrundtief schrecklich die Sünde ist. Für die Sünde gibt es nun eine Strafe. Gott hatte ja gesagt, ihr werdet sterben. Sie erlebten sofort, an dem Tag, wo sie gesündigt hatten, erlebten sie den Tod. Ein großer Abstand untereinander. Paulus erklärt es im Neuen Testament im Römer 6, Vers 23. Der Sünde Sold ist der Tod. Das Wort Sold, das steckt in dem Wort Soldat oder Söldner. Söldner haben sich Fürsten und Königen oder Ländern angeschlossen, um für die Kriege zu führen. Zu töten im Krieg für diese andere Macht. Nicht aus Patriotismus für ihr Heimatland, sondern um Geld zu bekommen. Sold ist Bezahlung. Die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Warum sterben Menschen? Weil sie Sünder sind. Warum gibt es an jedem Ort der Welt einen Friedhof oder etwas Vergleichbares für die Toten? Weil der Tod zu allen durchgekommen ist, wegen der Sünde. Die Strafe für das Sündigen ist der Tod. Erst innerlich tot. Wer ohne Gott lebt, ist bereits unterm Zorn Gottes. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben, sagt Jesus einmal. Wer aber nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern er bleibt unter dem Zorn Gottes. Du bist unterm Zorn Gottes, wenn du dein Herz Jesus noch nicht geschenkt hast. Hast du das schon getan? Dann bist du ein Gotteskind, dessen Name im Buch des Lebens steht. Wenn du es nicht getan hast, dann stehst du unterm Zorn Gottes. Aber der Zorn wird deutlich, wenn du einst deinen letzten Atemzug machst. Dein letzter Räusper ist dann auch wieder der Tod. Wenn dein Geist und deine Seele den Körper verlassen, das ist der natürliche Tod. Tod in Sünden, so ist das Leben des Menschen ohne Gott. Paulus sagt es mal im Epheserbrief, tot in Sünden und Übertretung waren wir. Im Tod, körperlich verstorben am Ende des Lebens, im leiblichen Tod. Und dann gibt es einen zweiten Tod. Wer verbittert und ohne Vergebung hier gestorben ist, der wird einmal auferstehen. Auferstehen wird nämlich jeder, auch der Sünder, auch der Gottlose. Aber diese Auferstehung wird nichts Schönes sein. Offenbarung 20, Vers 14 und 15, da heißt es, und der Tod und die Hölle, das Totenreich, wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod, der Tod nach dem Tod. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Verdammnis. Die Strafe für die Sünde ist Trennung von Gott. Er ist heilig und du Sünder kannst nicht vor ihm bestehen. Durch die Sünde bist du hier schon tot. Der Zorn Gottes steht über dir. Am Ende deines Lebens wirst du deinen Geist aufgeben und dein Leib wird verrotten in der Erde. Und wenn am jüngsten Tag die Auferstehung sein wird, dann stehst du vor Gott und wartest nur auf eine Strafe. Wenn wir nichts weiter als das in der Bibel hätten, dann wüssten wir zwar die Wahrheit, aber es wäre ein trauriger Zustand. Wir werden später noch auf die Erlösung zu sprechen kommen, dort wo es um den Neubeginn des Glaubenslebens geht. Aber wir dürfen das jetzt schon ein Stückchen wissen. Gott war ein Gott, der den Tod des Sünders nicht wollte. Weder den inneren Tod, noch den Tod am Ende unserer Tage, noch den ewigen Tod. Im Hesekiel-Buch steht, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt. Nun gut, aber ist denn durch die Bekehrung die Sünde einfach weg? Nein. Die Sünde ist weg, weil Jesus für uns gestorben ist. Am Kreuz von Golgatha, da wurde die Sünde gerichtet. Jesus hat am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen. Und er hat juristisch gesehen die Strafe für die Sünde auf sich genommen. Dieses Rettungswerk hat sich Gott aber schon einfallen lassen, bevor es die Welt gab. Bevor es irgendeine Sünde gab, wusste Gott ja schon, dass wir einmal sündigen werden. Er ist ja allwissend und allmächtig. Und dann hat er in seiner Weisheit einen Weg gefunden, wie er uns von der Sünde und von den Folgen der Sünde erlösen könnte. Das ist das Evangelium. In einem Lied hat es Paul Gerhardt mal so beschrieben, da hat der Vater zum Sohn gesagt, nimm dich an der Menschen, die ich ausgetan, zu Straf- und Zornesruten. Und er antwortet, ja, Vater, von Herzen gern. Mein Wille hängt an deinem Mund, mein Tun ist dein Sagen. Bevor es Menschen gab, hat Gott schon den Rettungsweg. Epheser 1, Vers 4 heißt es, wie er, Gott, uns erwählt hat, durch denselben, durch Jesus, ehe der Welt grundgelegt war, schon vor der Schöpfung, dass wir sollten heilig und unsträflich vor ihm sein in der Liebe. Ja, du bist doch ein Sünder, wie kannst du heilig sein? Ganz einfach, wenn du deine Sünde Jesus bekennst, dann legst du sie bei ihm ab. Und vor 2000 Jahren hat Jesus diese, deine Sünde, schon auf sich genommen. Und hat dafür bezahlt. Stell dir das vor wie so eine Zeitreise. Du erkennst, dass du ein Sünder bist, du willst die Sünde loswerden und du sagst Jesus, du sagst, Herr Jesus, ich quäle mich so, ich habe solche Angst wegen dieser Sünde. Und dann sagt der Herr Jesus, du hast erkannt, worum es geht. Ich nehme diese Sünde weg. Und dann ist es wie eine Zeitreise. Jesus nimmt die Sünde aus dem Jahr 2021, die vielleicht in diesen Septembertagen sich zugetragen hat. Er nimmt sie und legt sie sich auf und stirbt auch da mit am Kreuz von Golgatha. Und jetzt bist du die Sünde juristisch los. Du kannst nicht mehr angeklagt werden, denn die Strafe, die ist bereits vollstreckt. An Jesus. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde die Strafe für deine Sünde juristisch vollstreckt. Und du brauchst keine Angst mehr zu haben vor dem jüngsten Tag. Aber noch mehr, du bist gereinigt worden. Du bist heilig durch ihn. Wenn der himmlische Vater dich ansieht, sieht er jetzt in dir wieder seinen lieben Sohn. Den er nach seinem Bild geschaffen hat. Das alles wird dir zugerechnet. Das werden wir in der späteren Lektion nochmal näher betrachten. Deine Sünde ist vergeben durch die Erlösung, die Gott geschaffen hat. Und nur zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Du bist ein Gotteskind, freust dich, dass Jesus für dich gestorben ist, aber dann kommt es doch wieder zur Sünde. Irgendeine Schwachheit, die dich hinreißt und jetzt bist du ganz verzweifelt. Im ersten Johannesbrief, da wird das einmal gesagt, Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und 2. Wenn aber jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist, und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünde. In einem Lied wird die Frage gestellt, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Und dann heißt es, Gnade und Vergebung heißt das süße Wort. Das trägt mich durchs Leben, nimmt den Jammer fort. Auch wenn du wieder gefallen bist. Du darfst Jesus sagen, er richtet dich auf, er wäscht dich rein, er hat dich lieb. Sünde ist diese verhängnisvolle Trennung zwischen den Menschen und Gott. Aber Gott will nicht, dass diese Sünde dich vernichtet. Er hat einen Ausweg geschaffen. Und von dem werden wir in den nächsten Lektionen weiterhören. Lasst uns jetzt mit unserem himmlischen Vater sprechen. Ja, Herr, wir staunen über deine große Güte, über die Liebe, dass du einen Weg gefunden hast, wie uns unsere Sünde vergeben werden kann. Herr, eigentlich könntest du uns verstoßen wegen unserer Sünde, aber du hast uns lieb. Eine Liebe, die wir in alle Ewigkeit nicht ganz begreifen können, aber wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du uns so lieb hast und dass wir deswegen einen wunderbaren Weg in den Himmel haben. Hab Dank, dass wir nicht einfach nur wissen, es gibt die Sünde, nicht nur erkennen, wo sie in unserem Leben ist, sondern dass wir durch deinen Sohn Jesus einen Platz haben, wo wir die Sünde ablegen können, wo sie gesühnt worden ist, wo Jesus an unserer Stelle die Strafe getragen hat und wo er uns reingemacht hat. Himmlischer Vater, hab Dank für all deine Güte. Und Herr, es wäre jetzt noch so viel zu bringen. Wir wollen dich anbeten und preisen. Und wir wollen alles, was unser Herz noch bewegt, in die Worte reinlegen, die uns dein Sohn einmal gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Ja, liebe Geschwister, lasst uns froh darüber sein, dass unser Herr unsere Sünde auf sich genommen hat und wir deswegen eine wunderbare Zukunft haben. Lasst uns enge Beziehung zum Herrn pflegen, weil die Möglichkeit jetzt wieder da ist. Der Sund, der Abgrund ist zugedeckt. Wir haben eine wunderbare Zukunft. In der nächsten Woche werden wir ausnahmsweise nicht in diesem Glaubenskurs weitermachen. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, dort wo wir dann spezielle Fragen behandeln, die Geschwister aufgebracht haben. Aber auch das ist dann eine Bibelstunde. Auch dazu lade ich euch schon recht herzlich ein. Nächste Woche, wieder ab Donnerstag, dann die neue Bibelstunde, diesmal über die Fragen. Und danach geht's wieder in den Bibelstunden weiter in diesem unserem Glaubenskurs. Und wie schon gesagt, wer es mal einrichten kann, ist auch immer willkommen bei mir in der Gemeinde, in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Sandgasse 31. Der Herr segne euch.